Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauen gestalten die Zukunft. Eine Kooperation des Deutschen Akademikerinnenbundes gemeinsam mit dem Zentrum zur Erforschung der Geschichte der Philosophinnen und der Internationalen Assoziation der Philosophinnen. Mein Name ist Ruth Hagengruber.
Liebe Damen, ich freue mich sehr, dass Sie bei unserer Lounge heute sind. Frauen gestalten die Zukunft. Ich freue mich ganz besonders, heute Sigrid Metz-Göckel hier im Gespräch zu haben. Frau Professorin, Doktorin Sigrid Metz-Göckel ist selbst wirklich eine deutsche Bildungsinstitution der Frauenforschung und der Frauengeschichte. Mit Mitte 30 hat sie bereits den Ruf an die damals neu gegründete TU Dortmund als Professorin der Soziologie angenommen und hat dort Erhebliches für die Etablierung der Frauen- und Geschlechterforschung bewirkt, um dieses als ein wissenschaftliches Forschungsgebiet in Deutschland zu begründen und auch wirksam zu gestalten. 1979 hat sie dann den Weiterbildungsstudiengang Frauenstudien gegründet, der 1981 an der TU Dortmund etabliert worden ist, ein Studienangebot, das sich an Haupt-, Neben- und ehrenamtlich Tätige in der Frauenarbeit richtete und das auch tüchtig kopiert wurde. Also das wurde dann von vielen Universitäten, etwa auch einer Universität, an der ich war, in Koblenz, mit als Modell übernommen. Seit ihrer Emeritierung 2005 betreut sie natürlich weiterhin Forschungsprojekte und Dissertationsvorhaben. Sie wirkt unter anderem auch bei diesem sehr wichtigen NRW-Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung mit, das sie mitbegründet hat. Am Herzen liegt ihr die von ihr selbst ins Leben gerufene Stiftung Aufmüpfige Frauen, über die wir uns auch gleich unterhalten werden. Sigrid Metz-Göckel ist auch langjähriges Mitglied im Deutschen Akademikerinnenbund. Sie hat uns lange begleitet. Wir sind darauf sehr stolz, wirklich, dass immer wieder wichtige Namen, die in Deutschland etwas bewegt haben, in diesem Verband Mitglied sind. Ich bin sehr stolz, ich freue mich auch selbst sehr über diese Tatsache, auch darüber, dass sie jetzt den Stipendienausschuss weiter unterstützt, um hier junge Frauen zu fördern über den Deutschen Akademikerinnenbund. Ich möchte gleich beginnen mit einer Frage an Sigrid Metz-Göckel, denn, liebe Sigrid, du bist 1940 in Oberschlesien geboren. Du sagst, diese Bilder der Flucht, die du heute siehst, erinnern dich an deine eigene Geschichte. Kannst du dich daran sogar erinnern? Erzähl uns ein bisschen was davon. Sag uns vielleicht auch, warum es wichtig ist, wie du ja weißt. Spreche ich gerne über Geschichte und ich finde, Geschichte ist wichtig. Und so ist es auch deine biografische Erzählung.
Ja, also ich würde übrigens auch gerne erstmal ein paar Worte über meine Geschichte mit dem DAB erzählen. Und zwar, ich bin wirklich schon ein uraltes Mitglied. Ich glaube, ich bin schon Ende der 70er Jahre, spätestens Anfang der 80er Jahre, also mehr als 40 Jahre Mitglied, ununterbrochen. Und ich habe miterlebt, eben damals schon als etwa junge, aufmüpfige Frau, dass mir der Deutsche Akademikerinnenbund zu konservativ war. Und da hat sich eine Gruppe abgespalten mit Frau Aulenbacher, Ingeborg Aulenbach, auch mit einer eigenen Zeitschrift, eigenen Tagungen, die sehr viel konzentrierter und radikale Veränderungen in der Hochschule und vor allem für den wissenschaftlichen Nachwuchs erreichen wollten. Ich war da auch Mitglied, blieb aber immer in dem Mutterverband. Und dann hat sich noch eine dritte Institution oder die zweite Abspaltung ergeben mit Asta Hampel, einer Statistik- Professorin in Marburg, die sich nur auf die Professuren und die Gewinnung von jungen Frauen für die Professuren engagiert hat. Da war ich auch Mitglied. Also ich war dreifaches Mitglied im DAB und ich finde diese Haltung besser, als zu sagen, nur diese eine geht. Und jetzt muss ich sagen, dieser Hochschullehrerinnenverbund, DHB, glaube ich, hieß er, der hat sich aufgelöst und auch die Initiative von Frau Aulenbach hat sich aufgelöst, sodass sozusagen die Mutterinstitution DAB sozusagen ihre Stabilität sehr schön bewahrt hat, aber ich glaube auch ein bisschen erneuert hat. Also von der Haltung, auch von der Verjüngung, denn das ist noch meine letzte Bemerkung. Ich habe dir, glaube ich, schon mal in einer Runde erzählt. Ich habe sehr früh einen kleinen Bericht für die Zeitschrift, die hieß damals noch nicht Konsens, da war die Redaktion in Münster, geschrieben, über Wissenschaftlerinnen. Und habe darin geschrieben, dass eine Reihe von Wissenschaftlerinnen damals lesbische Frauen waren. Und das Wort war damals noch unkeusch. Jedenfalls wurde ich gebeten, schriftlich, es gab noch kein E-Mail, diesen Satz zu streichen. Ja, habe ich natürlich geschrieben, aber das ist Fakt. Es ist so. Ja, und dann haben sie es aber ertragen, dass auch im DAB damals lesbische Frauen waren. Ich kann ja Namen nennen, ne? Und das wäre ja heute unmöglich. Heute sage ich das ja offen und alle lachen eher und sagen, naja, das war mal. Ne? Das finde ich jetzt ein schönes Zeichen für den DAB. Na gut, dann zu meiner konkreten Lebensgeschichte. Und die ist jetzt eigentlich eher traurig, weil diese aktuellen Bilder, ich habe jetzt vor einer Woche noch, war ich in Krakau und habe das erste Mal eine ukrainische Künstlerin kennengelernt, die mit ihrem Sohn aus Kiew vor den ersten Raketenangriffen geflüchtet ist. Und in der Tat sind die Bilder, die ich jetzt im Fernsehen gesehen habe, von den flüchtenden Frauen mit den Kindern für mich eigentlich wirklich sehr nahegehend, weil meine Mutter ist mit 3 kleinen Kindern im Januar 1945 vor der Ostfront tatsächlich auf die Flucht gegangen. Und unser Vater, der ist schon bei der Russland-Invasion 1942 im März gefallen. Man sagte damals gefallen. Was ein Ausdruck, ne? Und meine Mutter war alleine. Und sie war auf dieses Leben mit 3 kleinen Kindern und dann noch fliehen müssen, die war überhaupt nicht vorbereitet. Aber wie meine Mutter das bewältigt hat, damit habe ich ihr versucht, mit den Frauenstudien, nämlich Zugang zur Universität für Frauen, die sehr klug, tüchtig, kompetent sind, aber kein Abitur, das zum Hochschulstudium berechtigt, diesen eine Möglichkeit, auch im fortgeschrittenen Alter ein Studium oder eine Weiterbildung zu ermöglichen. Und das ist die Quelle und der biografische Hintergrund der Frauenstudien, die ja die Universitäten, einige natürlich nur, geöffnet haben für Frauen ohne die formalen Voraussetzungen, aber mit der Kompetenz, es zu können. Und diese Differenz, also was ist formal erlaubt, aber was könnte eigentlich noch möglich sein, wenn man die Formalitäten nicht so strikt nimmt. Dieser Gedanke beflügelt mich eigentlich mein Leben lang. Und meine Mutter hat nicht studiert, aber die hatte eine sogenannte Frauenausbildung. Und ich kann sagen, dass diese Frauenausbildung uns auch irgendwie das Leben gerettet hat. Denn meine Mutter konnte nähen, kochen, Gesundheitspflege, Kindererziehung. Sie war hochkompetent, aus nichts etwas zu machen. Und das war die Kriegsgeneration, die Müttergeneration in der Endphase des Krieges und in der Nachkriegszeit. Denen gehört wirklich ein Denkmal. Und jetzt meine ich das nicht in Stein gehauen, aber so, dass die Erinnerung daran bleibt, was wir denen verdanken. Die Männer haben sich umgebracht. Also von 6 Männern meiner Familie sind 5 im Krieg geblieben, also umgekommen. Von 6, 5. Und fast alle Männer aus meiner Familie, aus den beiden Familien, kamen entweder mit einem Arm oder mit einer lahmen Hand oder mit einem Bein kaputt oder was auch immer, mit irgendeinem Schuss, den sie bekommen haben in einem Körperteil, wo der nicht hingehörte, sind am Leben geblieben. Der VDK, Verband der Kriegsversehrten, war in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein wichtiger Verband. Jetzt hat er sich erübrigt. Aber die Erinnerung daran, ich habe da so viele Erinnerungen. Punkt.
Ja, ja, sehr schön, sehr interessant. Und ich komme nachher nochmal gleich drauf. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir die Geschichte festhalten und eben nicht immer wieder von vorne anfangen und dafür auch eine Geschichte schreiben. Denn sozusagen die offizielle Geschichtsschreibung geht eben immer nur über die, die über den Haufen geschossen werden und die, die schießen lassen. Was auch eine, also ungefähr so absurd ist wie die falsche Berechnung des Bruttosozialprodukts. Aber da möchte ich mich jetzt nicht weiter auslassen. Ich möchte den nächsten Schritt mit dir gehen, der auch ein großer Schritt war, nicht nur in deiner Karriere, sondern eben auch in der Bedeutung zur Etablierung der Frauenstudien. Das war, als es dir gelungen ist, das erste Graduiertenkolleg der DFG zu Geschlechterverhältnis und sozialer Wandel zu etablieren. Und ich würde auch sehr gerne noch einmal, dass du grundsätzlich motivierst, was bedeutete es damals, hier so ein Graduiertenkolleg für so ein Thema etablieren zu können und dann etwas skizzierst, wie der Inhalt war davon.
Ja, ich muss sagen, man kann alleine gar nichts bewirken, wenn man nicht eine Gruppe andere Mitstreiter, Mitkämpferinnen um sich schart. Also als wir junge Wissenschaftler angefangen haben, überhaupt das Thema Frauen und Geschlecht in die wissenschaftliche Diskussion einzubringen, da stießen wir ja nicht gerade auf Willkommensbegrüßungen, sondern eher auf Abwehr. Frauenwissenschaft gibt es nicht, ne? Und wie kann man wissenschaftlich über Frauen forschen? Dennoch haben wir ja sehr, sehr früh eigentlich angefangen, auch zu publizieren. Und die ersten Publikationen waren schon ein bisschen schlagwortartig und auch von einem ziemlich radikalen Ton. Auch gleich wollten wir die ganze Gesellschaft verändern. Aber die wurden immer seriöser, sage ich mal. Also wir waren ja Wissenschaftlerin und das heißt ja, man orientiert sich an Methoden, an einer Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, damit man die tatsächlich bestätigen kann. Also die Verwissenschaftlichung der Frauen und dann auch der Geschlechterforschung. Frauen sind ja nur Teil der Geschlechter und deshalb ist Geschlechterforschung eigentlich das Umfassendere. Diese Initiativen der Frauenforschung, die erfolgten auch fast alle in kleineren Gruppenzusammenhängen. Und wir Hochschullehrerinnen, die es geschafft haben, in den umliegenden Universitäten im Ruhrgebiet uns für Geschlechterthemen wissenschaftlich zu interessieren, wir waren sehr schnell auch verbunden und haben diesen Antrag gestellt, ein damals neues Institut der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das ist ja die Spitze der deutschen Forschungsförderung, da ein Graduiertenkolleg zu beantragen, nur für die Promotion und Habilitationsförderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen. Und ich war die Sprecherin und auch die Initiatorin und auch zusammen mit Ursula Müller. Also alles war immer eigentlich zusammen mit anderen. Das habe ich versucht, im Senat meiner Universität durchzubringen. Das ist natürlich erstmal gescheitert, zweimal gescheitert, bis dann das Rektorat, weil die irgendwie gemerkt haben, da ist ein Drive, ich dann ein persönliches Gespräch mit dem damaligen Prorektor für Forschung in seinem Privathaus, ein Tête-à-Tête geradezu, aushalten und machen musste. Und die Kritik war, warum nur Frauen? Als ob das dann weniger wert oder weniger wissenschaftlich sei. Und auch, warum nur wir Professorinnen uns zusammengetan haben. Und die haben mir sogar Männernamen empfohlen im Senat. Und ich habe gesagt, aber die haben gar nicht viel über Geschlecht geforscht. Die sind Männer, aber haben ja nicht darüber wissenschaftlich geforscht. Und wir brauchen wissenschaftliche Ergebnisse, damit wir auch wirklich seriös in diesen Fragen vorankommen. Nicht als Politik oder als Meinung, sondern wir brauchen belegte Befunde und wir brauchen auch Theoriebildung dazu. Und da ist ja viel, viel passiert. Naja, und nach langen Prozeduren ist das ja dann durchgekommen. Also es musste durch die Gremien, eben durch die Universität und dann auch durch die Gremien der DFG, da gab es auch Widerstände und naja. Aber es war erfolgreich und ich muss sagen, das war auch die Eintrittskarte in die akademische Community. Wenn man einen Graduiertenkolleg der Deutschen Forschungsgemeinschaft erreicht hat, dann ist man eine von denen. So.
Ja, aber es ist
leider auch noch nicht richtig, aber ja, man hat dann was in der Hand, ne? So, das war die Geschichte. Und ich finde es interessant, weil ich einerseits gekämpft habe, dass Frauen ohne Abitur studieren können, aber andererseits auch, dass sie mit Abitur und Studium in der Wissenschaft auch Professorinnen werden können, promovieren und habilitieren und die Wissenschaft mitgestalten, mitbestimmen. Das ist mir wichtig.
Ja, ja. Und es ist schön zu hören, muss ich sagen, wenn man eben auch von den Steinen hört dazwischen. Diese Geschichte ist ja witzig, nicht? Mit diesen Ablehnungen und, ah Gott, diese Anträge stellen, wir wissen ja, wovon da die Rede ist. Und es ist einfach auch gut zu hören, dranbleiben. Ich meine auch, dass es vollkommen richtig ist, dass einfach in einem Team man sehr viel bewegen kann. Ich möchte, es gibt eines meiner Lieblingsthemen, das weißt du sicherlich, das ist vielleicht für dich gar nicht mehr so vordringlich. Das ist diese Tatsache der Frauenuniversität 2002 gewesen. Also für mich als junge Wissenschaftlerin war das eine ganz fantastische Sache. Wir haben uns oft darüber unterhalten, ob man Frauenuniversitäten wieder begründen sollte, ob man das heute weiter verfolgen sollte. Es ist heute eigentlich so aus der Debatte heraus. Und ich muss sagen, ich würde sehr gerne dich in unserem Interview zu dieser Sache und der Frauenuniversität damals bei der Weltausstellung in Hannover befragen, was du uns dazu zu erzählen hast.
Ja, das war ja 2000 während der Expo und die Internationale Frauenuniversität war schon was Neues, was Wichtiges und auch in gewisser Weise Bleibendes, obwohl das ein Format war, das man nicht unbedingt wiederholen muss. Denn was bei dieser Universität wichtig war, wir hatten Bewerbungen von 105 Ländern und haben sehr viel Stipendien eingeworben. Wir hatten zum Beispiel von der KWD, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Euro mit der Bestimmung, sie für die Bewerbungen als Stipendien auszugeben, die aus den ärmsten Ländern kamen. Diese internationale Frauenuniversität hatte keine Europa und schon gar keine USA-Dominanz. Das waren ganz wenige. Wir waren wirklich eine internationale Community, vielleicht mit einer europäischen, englischsprachigen Dominanz. Das ist ja auch schon ein Selektionskriterium. Und wir wurden uns so oft, ich habe ja die Evaluation gemacht, wir wurden so oft, ich sage jetzt mal, attackiert, dass wir sehr eurozentrisch denken. Und verdammt nochmal, in einer globalisierten Gesellschaft ist diese Erfahrung, zu hören, dass in so vielen amerikanischen, afrikanischen Ländern es überhaupt keinen Sozialstaat, keine Alterssicherung, in dem Sinne auch so eine zuverlässige Krankenversorgung gibt. Also dieses zu erleben und zu übersetzen, was das bedeutet, das war eine wichtige Erfahrung, muss ich sagen. Und es war auch so, dass die Bewerbung für diese Universität in erster Linie auch gar nicht das Motiv, dass es eine Frauenuniversität war, Bedeutsamkeit hatte, sondern die wollten eine international und die wollten auch nach Europa, die Kandidaten, und das hier erleben. Aber in der Evaluation hat sich herausgestellt, dass die größte Veränderung darin bestand, zahlenmäßig, dass die Akzeptanz, dass es eine Frauenuniversität war, wurde sehr, sehr positiv eingeschätzt von der Atmosphäre, von der Bereitschaft zuzuhören, überhaupt, also uns wechselseitig wichtig zu nehmen und also versuchsweise auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Also wir haben dann ja versucht, in einem kleineren Format das zu verstetigen. Das ist nicht richtig gelungen. Das muss ich sagen, das nicht. Aber die Universität selber in der Zeit und auch alles, was dann an Publikationen entstanden war, das war wichtig. Und auch die Gedanken, die dahinter stehen. Wir haben in Deutschland zwar internationale Studierende, aber das ist was anderes als eine internationale Universität.
So. Ja. Ich wünschte, wir könnten weitermachen auf diesem Wege. Ja, also es ist ein Projekt, das mir immer ganz besonders gut gefallen hat und von dem ich auch denke, dass da wäre noch Potenzial drin. Und deshalb wollte ich gerne noch mal von dir dazu hören, denn auch wichtige Frauen in Deutschland waren ja damals schon dabei in diesem Projekt, nicht? Und haben heute ja auch und immer wieder leitende Stellungen, die schon dort involviert waren. Ja. Ja gut, dann gehen wir doch schon zu einem anderen Thema, das du, denke ich, wirklich aus ganz eigener Kraft auch aufgesetzt hast. Mit allem, was dich auch persönlich betrifft, das ist deine Stiftung der aufmüpfigen Frauen. Ja, und erzähl uns, warum dir das ein Anliegen ist, für wen es gedacht ist, wer da rein sollte. Ja.
Naja, ich bin ja Soziologin, also der Frankfurter Schule. Und da ist ja die kritische Theorie sozusagen das zentrale Anliegen, also die Verhältnisse und mit einem kritischen Blick zu betrachten. Und ich wurde schon sehr früh, ich war ein ganz stilles Mädchen, ganz stille Schülerin, habe auch im Studium nie etwas gesagt in einer größeren Gruppe. Und erst durch die Frauenbewegung habe ich gelernt, auch in einer größeren Gruppe, und zwar dann sogar in einer sehr großen Gruppe, das Wort mir zu nehmen und dem Minister zu sagen, sie haben aber keine für uns interessante Rede gehalten. Ne? So, das war immer so die Aufmüpfigkeit, mehr zu wollen, als man eigentlich bekam und womit man zufrieden sein sollte. Und aufmüpfig ist für mich nicht ein Verhalten von ungezogenen Mädchen, das ist das Stereotyp, sondern ist ein politischer Begriff. Und ich habe damals in einer bestimmten Laune, habe ich gesagt, ich will eine Stiftung gründen und ich wünsche mir anstelle von Blumen einen Geldbetrag auf das Konto mit dem Kennwort aufmüpfige Frauen. So, das ist die Geschichte meiner Stiftung. Und das war zu einer Zeit, als die Universitäten eigentlich geschlossen waren, in dem Sinne, dass die Stellen befristet waren und die nachdrängenden jungen Frauen auf befristeten Teilzeit oder gar keine Stellen hatten. Und es war wirklich eine prekäre Situation für den Nachwuchs. Das habe ich, und ich hatte sehr früh wirklich in der letzten Minute eine unbefristete Professur auf Lebenszeit. Verdammt nochmal, ich hatte mich immer privilegiert gefunden. Ich brauchte mir um Existenz, um meine Existenz keine Sorgen zu machen. Das hat mir so viel Energien erspart, die die anderen dauernd in die Bewerberei und Auseinandersetzungen, Konkurrenzen investieren müssen. Also ich habe sehr früh mit meinem 50. Lebensjahr, also schon vor 30 Jahren und länger, habe ich beschlossen, eine Stiftung zu gründen. Und ich muss sagen, für alle Frauen, die das eventuell interessieren und auch das vielleicht nochmal hören würden, man muss nicht stinkreich sein, um eine Stiftung zu gründen. Man braucht eine Idee und den Willen, es hinzukriegen. Wir haben 10 Jahre in einem Verein gespart, ehe wir das Grundkapital angespart und eingesammelt hatten. Und die Zwecksetzung meiner Stiftung ist, aufmüpfige Frauen auszuzeichnen, die etwas aus eigener Kraft für die Verbesserung der Situation und im Interesse des Gemeinwohls geschafft haben. Und das können ganz unterschiedliche Frauen sein. Das können Künstlerinnen sein, Politikerinnen, Wissenschaftler, normale Frauen, eine Verlegerin, eine Afghanin, eine Polin, die hat ein Frauenzentrum gegründet. Und die Shaima Ghafouri, die Afghanin, hat Homeschools für Mädchen in Afghanistan in den Häusern der Imame eingerichtet. Also die alle etwas gemacht haben, was widerständig war, aufmüpfig in dem Sinne, in dem politischen Sinn, Verhältnisse im Interesse der Frauen zu verbessern. Und das kann eigentlich jede. Ausgezeichnet werden die Frauen unabhängig von Bildung, sozialer Herkunft, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion. Unsere bisherigen Preisträgerinnen sind ein wirklich ganz buntes Spektrum.
Ja, man kann sehr.
Ich denke, es hängt auch immer, man muss sich mit anderen zusammentun, aber es hängt auch immer von Einzelnen und deren Kraft ab, was sich verändert. Ja. Man braucht auch diese Einzelnen.
Also wir werden auf jeden Fall dazu die Adresse der Stiftung einblenden auch, damit die Menschen wissen, wohin sie das überweisen können. Das geht auch mit einem jährlichen Unterstützungsbeitrag, meine ich.
Ein Förderverein.
Ja, ja, wunderbar.
Also, die Stiftung ist klein. Ich sage noch einen Satz. Die Stiftung ist klein, aber mein Mann und ich, wir sind kinderlos. Und wir haben jetzt unser Testament gemacht und mein Mann hat auch ein Familienhaus und wir haben auch ein Haus und eine Wohnung in Frankfurt. Also wir haben alle, wir haben unser gesamtes Vermögen der Stiftung vermacht. Die Stiftung ist auch unsere Erbin. Und auch andere einzelne Frauen oder Paare, die Geld übrig haben oder was zu vererben haben, können eine Stiftung gründen. Und der Vorteil ist, man kann sehr genau bestimmen, wofür dann das Geld verwendet werden darf. Und weil die gemeinnützigen Stiftungen steuerbegünstigt sind, wacht der Staat, die Bezirksregierung, auf die Einhaltung der Zwecksetzung und dass das Grundkapital nicht verbraucht wird. So, das noch zur Stiftung.
Ja, ja, das ist sicherlich schön. Ich denke auch gerade über Frauen, das wissen wir, wird viel Geld vererbt und das sind wichtige Orte, wo Geld hingehen kann, nicht, wenn Frauen sich hier gegenseitig unterstützen. Ich hatte schon zu Beginn gemerkt und angemerkt, und das bedeutet eigentlich auch ein bisschen meine Beziehung zu dir, als wir zwei wirklich einmal miteinander ins Gespräch kamen, kamen wir über Diotima ins Gespräch. Ich war damals sehr erstaunt, denn ich natürlich aus der Philosophiegeschichte, es war eine wichtige Figur für mich gewesen, ich hatte nicht viele Frauen getroffen, die eine Ahnung davon hatten und vor allem auch die, von denen ich den Eindruck hatte, dass diese Figur dir auch in deinem Leben etwas bedeutet hat. Und ich wollte dich eigentlich ganz gerne darauf ansprechen, wollte es nicht versäumen, heute in unserem kleinen Interview doch noch einmal das wieder zum Leben zu erwecken. Wie war das? Ich meine, du hast als Gymnasiastin im Griechischunterricht diese Diotima-Figur kennengelernt. Welche Bedeutung hat das, dass wir heute eben auch diese Frauen in der Geschichte kennenlernen? Es ist mir ein großes Anliegen, denn da bin ich eben relativ kritisch mit dem Feminismus Simone de Beauvoir, sie alle haben gesagt, vergesst die Geschichte, da sind keine Frauen drin, aber die Geschichte ist eben voller Frauen und wir müssen unsere Geschichte uminterpretieren, neu denken und die Frauen aufdecken. Aber ich möchte vor allem von dir hören, denn du hast damals so feurig darüber gesprochen. Ich dachte, wow, es gibt sie, diese Frauen, die von diesen Frauen gehört haben und für die es auch Bedeutung hatte.
Ja, das finde ich selbst auch eine schöne Geschichte. Und zwar, ich will das nicht weiter begründen, ich war auf einem sogenannten humanistischen Gymnasium, wo man Latein und Altgriechisch, nur Altgriechisch lernt. Und ich mochte das sehr gerne. Also ich war eine faszinierte Lateinerin, da habe ich so grammatische Strukturen gelernt und auch eben das Symposion von Platon. Das ist mein Lieblingstext der Philosophie. Und da sagt der Sokrates, das ist eine heilige Figur der alten Philosophie, der griechischen, er sagt, er hätte seine Weisheit, seine ganze Weisheit und die Methode seines Philosophierens von der weisen Matineerin Diotima gelernt. Das habe ich sehr genau behalten. Und in meiner deutschen Übersetzung steht aber, es wäre historisch unklar, ob es diese Diotima überhaupt gegeben hat. Und als ich Ruth Hagengruber das erste Mal traf und wusste, sie ist eine Philosophin, und irgendwie wusste ich auch, dass sie mit der alten Philosophie, alten Anführungsstriche, Philosophie was zu tun hatte, habe ich sie gleich gefragt, gab es denn die Diotima oder nicht? Und sie sagte, natürlich gab es sie. Klar. Ich finde das klasse.
Ja, gut. Das ist eben auch Männergeschichte. Diese Diotima wird erst seit etwa der Renaissance von Ficino bestritten, ihre Existenz. Die ist vorher nie bestritten worden. Und es ist nicht dieses Ausradieren der Frauen aus der Geschichte, ist auch ein Phänomen, an das wir ran müssen. Aber für mich, muss ich sagen, aus meiner persönlichen Begegnung, war das jemand, ich habe immer die Schwierigkeit, den Menschen zu vermitteln, dass es einen Unterschied macht, ob wir uns in einer Geschichte bewegen, ja, die von Frauen geschrieben wurde und mitgeschrieben wurde und mitgestaltet. Und gerade diese Diotima-Figur, die als die Lehrfigur im Grunde am Anfang, und viele Philosophinnen der Geschichte haben sie als den Anfang der europäischen Philosophiegeschichte gesehen. Und die Frauen werden auch dieser Geschichte beraubt, nicht? Und dann lernte ich dich kennen und ich weiß noch, es war wirklich ein berauschter Abend, weil wir beide übereinander erstaunt waren, in uns gegenseitig sozusagen diese Figur zu finden. Aber erlaub mir also jetzt noch mal zum Schluss, ich meine, es ist dir gelungen, viele deiner Visionen umzusetzen. Du hast, ich weiß ja auch, als ich eine junge Studentin war, und da gab es eben diese Metzgöckl, die hatte da schon wirklich alle Ruder in der Hand. Das war eben für uns auch schon nicht so, wie wir das gesehen haben. Es war schon so eine Figur, wir waren ja alle noch keine Professorinnen, wir schlugen uns so rum, mussten uns Bosheiten anhören und so weiter. Also, gibt es denn noch etwas, wo du sagst, mit einem Schlag, mit dem Zauberstab der Genie, das wird die Welt verändern? Gibt es manchmal so Fantasien von dir, wo du sagst, das lege ich jetzt in unserem Podcast nochmal nieder? Wenn sich das und das ändern würde, würde sich die Welt ändern? Oder irgendwie so eine Vision, eine Utopie, irgendetwas Verrücktes?
Ja, ich lasse mich schon von meinen eigenen Visionen leiten, das glaube ich schon. Und ich möchte sagen, ich persönlich verdanke meine sogenannte Karriere meiner Doktormutter, die wirklich Frauen gefördert hat wie mich, und meiner eigenen Mutter. Und ich glaube, wenn Frauen wirklich so konstruktiv, positiv zusammenarbeiten, dass die viel bewegen können. Und ich finde aktuell eine feministische Außenpolitik, dass die Frauen bei diesen ganzen großen Gremien so mitentscheiden, dass auch ein Krieg überhaupt erst verhindert wird und dass sie sich so in die Politik einmischen, dass Krieg überhaupt nicht mehr ein Mittel der Politik ist. Das ist meine Vision von Zukunft. Und das ist jetzt zu anspruchsvoll zu sagen, warum feministische Außenpolitik nicht nur ein Etikett ist, aber das ist eine Vision. Weil dass die Geschichte eine Geschichte der Kriege ist, das ist eine so barbarische Vereinfachung und eine Zumutung im Grunde genommen für die Frauen, aber auch für die Männer, die sich da umbringen. Wozu müssen wir das großartig finden? Ich finde das nicht großartig. Ich finde das Gegenteil. Zusammenführen und für Gleichheit kämpfen und nicht für Profitinteressen oder für sonst was. Ja, also das ist jetzt sehr schematisch. Aber mich hat in der letzten Zeit der Begriff feministische Außenpolitik wieder sehr neu nachdenklich gemacht, sich doch in die Politik mehr einzumischen und zu sagen, nein, Frauen müssen ihre Vorstellungen von Frieden und nicht Krieg und Waffen stärker mit Macht versehen.
Ich danke dir sehr für dieses schöne Interview. Es ist wirklich immer wunderbar, mit dir zu sprechen. Herzlichen Dank, Sigrid Metz-Göckel.